Richard Farinha gehört zu den großen Unbekannten der US-amerikanischen Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und gleichzeitig genießt der Autor, der nur einen Roman schrieb, im Literaturbetrieb durchaus Kultstatus. Wie ist das möglich? Am 8. März 1937 wurde er in New York geboren. Die Mutter eine Irin, der Vater ein Kubaner. So viel ist gewiss. Aber später dann verschwimmen Fakten und Fiktion in seiner Biografie. Und die biografischen Flunkereien haben sicherlich auch zur Legendenbildung beigetragen. Genauso wie sein früher Tod. Ein Motorradunfall im April 1966. Schon zu Studentenzeiten schrieb er kurze Geschichten. An der Cornell University lernte er den nicht minder geheimnisvollen Schriftsteller Thomas Pynchon kennen, der angeblich Farinhas ersten und einzigen Roman, und jetzt kommt ein wunderbarer Titel, Been Down So Long It Looks Like Up To Me, in mehreren Fassungen zu Gesicht bekam. Doch nachdem Farinha die Uni vor seinem Abschluss verlassen hatte, kümmerte er sich eher um seine musikalische Karriere. Er reüssierte als Folksänger und nicht wenige Kritiker sagen, er hätte auch Bob Dylan Konkurrenz machen können, wenn er nicht mit 29 Jahren gestorben wäre. Der besagte Roman mit jenem schönen langen Titel ist nun endlich ins Deutsche übersetzt und im Steidel Verlag veröffentlicht worden. Das Nachwort zu dieser Ausgabe hat Moritz Schäper geschrieben, den ich nun ganz herzlich begrüßen möchte. Guten Tag, Herr Schäper.
Guten Tag, Herr Otte.
Bevor wir uns mit den vielen Geschichten rund um das Buch beschäftigen, würde ich mit Ihnen zunächst einmal über den Text sprechen. Held bzw. Antiheld ist der junge Nossos Papadopoulos, der sein Studium an der fiktiven Universität Athene wieder aufnimmt. Was ist denn das für ein Typ, dieser Nossos?
Ja, Nossos Papadopoulos ist allein schon wegen seiner griechischen Herkunft in diesem weißen, protestantischen, uramerikanischen Umfeld ein Außenseiter, ein aufbrausender Typ ist er, interessiert an psychedelischen Drogen, an bewusstseinserweiternden Dingen, Texten, Kunst, Kultur. Also breit interessiert, nur eben nicht in einem akademischen Rahmen, in dem man ihn zwängen möchte. Er ist jemand, der alles auf den Kopf stellt, alles auf den Prüfstand stellt und vor allen Dingen Probleme hat, die restriktive Sexualpolitik der damaligen Zeit und der Unileitung in diesem Roman zu respektieren.
Über die Sexualität werden wir gleich noch sprechen. Fangen wir mal an mit den griechischen Bezügen. Die Antike spielt von den ersten Seiten an eine wichtige Rolle. Sie wird bemüht, mal spöttisch, bewundern zugleich. Was für eine Odyssee tritt denn Nossos an?
Nossos ist eigentlich eine Figur aus einem klassischen Bildungsroman. Er sucht, wenn man so möchte, die Erleuchtung genauso wie die große Liebe, reist in diesem Roman durch ganz Amerika bis nach Kuba. Retrospektiv werden ganz viele Geschichten reingeholt, wie er dieses Land durchtrampt hat, was für Abenteuer er erlebt hat. Ja, der Bezug zur Antike ist, ja, wie soll man das sagen, er ist sehr lose, er schneidet sehr viel an, wie Farinha sowieso sehr viel Hochkulturelles anschneidet, aber ohne, dass man es irgendwie...
Ich habe mich gefragt, ob das Pausertum ist. Ist dieser Antikenbezug nicht etwas wie eine Angeberei, eine literarische?
Es ist sicherlich eine kleine Angeberei. Allerdings kann man fragen, ob es nicht auch eine Funktion hat. Und zwar ist Nossos dadurch eine Außenseiterfigur, die dieses amerikanische, elitäre Westküstenumfeld natürlich auch so ein bisschen jung aussehen lässt im Vergleich zu der großen, hohen griechischen Literatur oder griechischen Kultur. Das ist sicherlich eine der Überlegungen, die Farinha da bemüht hat. Ich gebe Ihnen recht, es ist sicherlich sehr viel Gepose dabei, weil diese ganzen Bezüge zur griechischen Literatur, die lassen sich nicht zusammenbinden, es wird einfach kein Schuh draus.
Die Geschichte spielt ja in den 1950er Jahren, das haben wir schon gesagt. Wie wird denn das universitäre Leben geschildert?
Das ist ganz interessant. Das wird einerseits als extrem ausschweifend beschrieben. Weiche Drogen, harte Drogen, sexuelle Ausschweifungen. Andererseits wird im Roman auch beschrieben, dass die Universitätsleitung Schritte einleitet, um eben dieses Ausufern der Sexualgebaren, vor allem der männlichen Studenten, einzuschränken. Und das ist in dem Roman dann auch der Punkt, wo sich dann Widerstand formiert, wo die Studenten plötzlich politisch aktiv werden. Das ist sicherlich leicht ironisch, weil sie sich eben organisieren, um sich auch ungestört weiterhin in den WG-Zimmern treffen zu können. Und das wird dann so ein bisschen als der Auftakt für die Studentenunruhen im Mai 1958 geschildert, die dann in Cornell, der Universität der Athene, die Stadt, in der der Roman spielt, nachempfunden ist.
Sie sehen das bei Farinha beschriebene Geschlechterverhältnis in ihrem Nachwort ja durchaus kritisch. In welcher Weise ist dieses Erzählen denn eine Antwort auf die rigide Sexualmoral der 1950er Jahre in den USA? Oder inwieweit bleibt der Autor hier auch einem tradierten Machismo treu?
Er ist sicherlich sowohl eine Provokation auf die restriktive und verklemmte Sexualmoral dieser Zeit, als auch Letzteres. Also der Autor bleibt auch einem sehr machistischen Denkbild verhaftet. Die Sprache ist sehr provozierend und das ist sicherlich auch, was Nossos auszeichnet. Er ist so ein bisschen der Wirbelwind, der diese Welt aufreißt und der am Ende eben auch die Person ist, der diesen studentischen Aufruhr auslöst. Andererseits ist sein Umgang mit Frauen jetzt auch nicht sonderlich zimperlich. Die Befreiung der Sexualität ist vor allen Dingen die Befreiung der männlichen Sexualität. Die Frauen sind stöckelwild, werden gejagt und teilweise auch ja, überredet zum Sex.
Ja, das beginnt ja schon direkt am Anfang, geht das ja so los. Man weiß da nicht so genau, ist das jetzt schon eine Vergewaltigung oder noch einvernehmlicher Sex. Sie setzen sich ja in ihrem Nachwort auch ab vom durchaus persönlich gehaltenen Vorwort zu dem Roman, das kein anderer als der berühmte Thomas Pynchon geschrieben hat. Ich habe das schon erwähnt. Wie hat Pynchon Farinha überhaupt kennengelernt und wie ordnet der nun dieses Werk ein?
Pynchon und Farinha haben sich eben in Cornell kennengelernt. Es gab mehrere Berührungspunkte. Er war allerdings nicht sein Mitbewohner, wie es irgendwann mal im Guardian gestanden hat. Sie waren keine engen Freunde, aber es gab durchaus sowas wie Respekt und man hat auch zusammengearbeitet in studentischen Zeitungen. Pynchon ist extrem überzeugt von diesem Roman und ich denke auch nicht zu Unrecht. Er hat eine sehr, sehr hohe literarische Qualität und sehr viele originelle Wendung. Nichtsdestotrotz ist Pynchon vielleicht auch wegen der persönlichen Nähe dann ein bisschen zahm, wenn es darum geht, die Figur Nossos moralisch einzuordnen. Er spricht von der Figur als jemand, der sicherlich kein Mr. Perfect ist. Das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit. Es gibt am Ende auch eine Szene, in der er einer wahrscheinlich schwangeren Frau Heroin spritzt gegen ihren Willen. Das sind so Sachen, das geht über ein kein Mr. Perfect weit hinaus, meiner Meinung nach. Und das ist vielleicht auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Das mag sein. Und vielleicht mag das auch einer der Gründe sein, warum es so lange gedauert hat, dass dieser Roman ins Deutsche übertragen wurde.
Handelt es sich überhaupt um einen autobiografischen Roman oder versagt diese Kategorie bei dieser Art von Literatur?
Naja, auch darum geht es ja in Pynchons Vorwort. Er legt die Lesart eines Schlüsselromans, die ja über biografische Lesarten funktioniert, absolut nahe. Und ich denke, das mag auch für bestimmte Ereignisse und bestimmte Figuren funktionieren. Im Großen und Ganzen ist der Roman aber zu breit angelegt und zu auserzählt, als dass er in dieser Kategorie Schlüsselroman aufgehen könnte. Also es gibt gerade in der Schilderung der Gegenkultur diesen schamanistischen Maler Black Nessie, der sich mit psychedelischen Drogen auskennt und versucht, mit Objekten Kontakt aufzunehmen. Oder den Botaniker David Green. Das sind so Figuren, die hätten in einem Schlüsselroman einfach keine Funktion. Und die machen diesen Roman aber eigentlich zu dem, was er ist. Oder die Kuba-Episode.
Wo ein Roman im Roman im Grunde genommen.
Absolut.
Ich habe eingangs davon gesprochen, dass Farinha seinen Lebenslauf etwas frisiert hat. Was hat er denn über sich behauptet?
Ja, er hat von sich behauptet, dass er mit der IRA im Nordirland-Konflikt gekämpft hat. Dass er mit Castro in den Bergen und in der Schweinebucht gewesen sei. All das sind sicherlich Märchen und das sind nur die größten Kategorien, mit denen er seinen Lebenslauf getunt hat. Das ist ganz interessant. In der amerikanischen Ausgabe im Autorenporträt werden diese Aussagen auch nach wie vor perpetuiert. Also man kann da immer noch lesen, dass er in der Schweinebucht gekämpft hat, was aber de facto widerlegt ist. Auch davon spricht Pynchon. Farinha war jemand, der gerne fabuliert hat, der es mit der Wahrheit im spöttischen Sinne nicht so genau genommen hat. Und das ist etwas, was sich in diesem Roman auch durchschlägt auf seine Figur Nossos Papadopoulos. Und das ist auch extrem interessant. Also die meisten guten Erzählerfiguren des 20. Jahrhunderts funktionieren ja über so eine Unzuverlässigkeit, die den Figuren nicht nur Charisma gibt, sondern auch eine gewisse Tiefe, etwas Geheimnisvolles, möchte ich mal nennen.
Wie erklären Sie sich denn den Kultstatus des Textes? Lag es jetzt am frühen Tod des Autors, an eben den genannten biografischen Hochstapeleien oder auch an der zuweilen wilden Form, beispielsweise den schroffen Wechsel der Perspektiven oder dem, wenn man so will, coolen Sound.
Ja, letzteres ist sicherlich nicht zu verachten. Der coole Sound, der natürlich mit dieser biografischen Melange aus Mimi Bass, seiner Ehefrau, und der Schwager von Jean Bass und Bob Dylan, zeitweise bester Freund von Thomas Pynchon, auch wenn es de facto nicht so war, früh gestorben. All diese Sachen mögen sicherlich mit reinspielen, aber dass sich dieser Sound des Romans gut verbindet mit dem Sound des Musikers Farinha, mag sicherlich ein wichtiger Teil dieser Legendenbildung sein.
Mal abgesehen von all den Geschichten über den Roman, warum sollen wir das Buch heute noch lesen?
Das Buch ist nach wie vor unglaublich frisch, oder was heißt nach wie vor, es ist ja auch zum ersten Mal in deutscher Sprache zu lesen, und die Übersetzung von Dirk von Gusteren ist ziemlich frisch, auch wenn gerade dieser Jugendsprech manchmal ein bisschen schwierig zu übersetzen ist. Es ist ein sehr feiner Blick auf die amerikanische Gegenkultur mit all ihren Widersprüchen, mit allen Selbstbezüglichkeiten, die in diesem Kampf um eine befreite Gesellschaft auch drinstecken. Und das macht das Buch nach wie vor aktuell, meiner Meinung nach. Dann muss man auch einfach sagen, es ist trotz seines teilweise latenten Chauvinismus extrem unterhaltsam, auch für Frauen.
Sehr lustig, würde ich auch zustimmen. Moritz Schäper war das über Richard Farinhas Roman Been Down So Long It Looks Like Up To Me, den, wir haben es gerade gehört, Dirk van Gunsteren für den Steidel Verlag ins Deutsche übertragen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.